und Stegisch präsentieren Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber Stefan McStefan Adelmann. Hallo Stefan.
Hallo Alex Stegisch. Servus.
Alles klar?
Alles gut. Wir haben noch etwas selbstverschuldeter Pause, wo wir eigentlich alle krank waren die ganze Zeit. Es ist wieder geschafft, dass wir zusammenkommen in dieser illustren Runde und an Episode 96
arbeiten. Sind zwei Leute schon eine Runde? Gilt das schon?
Ja, sicher.
Oder
wenn es eine gute Runde ist, sind zwei Leute eine Runde.
Ja, okay. Und warum habe ich dich gerade Stefan McStefan genannt? Vor allem auf die Schnelle nichts Besseres eingefallen ist. Wir haben gerade noch über Boaty McBoatface geredet.
Genau, genau. Und der Hirn noch etwas braucht hat, um jetzt gerade in den Aufnahmemodus zu kommen, vom Vorgeplänkel vor der Episode in den Aufnahmemodus.
Ja, abgesehen vom Intro, das ich einsprich, merke ich oft ja keinen Unterschied. Also von dem her passt das. Du, um was geht's heute, lieber Stefan?
Heute haben wir wieder mal auch auf Anfrage von unserer lieben Community, aber etwas, was wir schon länger am Radar gehabt haben, und zwar haben wir heute wieder eine Vereinsepisode. Und zwar werden wir uns heute ein bisschen um Benfica kümmern. Und erstmal passt es ganz gut rein, weil im Moment sind wir ja eh mitten in Länderspielpausen und so weiter. Und da muss man dieses gefühlte Vereinsloch, das existiert ja eh, füllen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, heute schauen wir uns an. Und es ist ja wieder mal die Geschichte gewesen mit dem lieben Herrn Bela Gutmann, der ja vor kurzem wieder mal in den Fußballplattformen dieser Welt wieder mal zitiert worden ist, und was es damit auf sich hat, was der Gutmann-Fluch ist, warum eigentlich Benfica extrem vieles richtig macht und wie viel sie richtig gemacht haben in den letzten Jahren, das alles und vieles mehr werden wir uns heute mal ein bisschen anschauen.
Das gefällt mir sehr gut. Das ist mal so eine Feel-Good-Episode, ganz nach meinem Geschmack. Hoffentlich halt, dass es eine wird, ja, aber ich glaube, kennt sie auskennen. Du, und ansonsten, was tut sie bei Spielfresser? Da habe ich was zu erzählen. Wir sind ja mitten in Ausgabe 96, das bedeutet, das große 100er Jubiläum steht an, und wir haben uns das halt mal so durchgedacht. Wir sind jetzt ja dann noch einmal, müssen wir kurz eine Pause machen, also da gibt es dann wieder 3 Wochen lang kein Spielfrei. Für alle, die es nicht aushalten, unbedingt die alten Folgen hören, da ist sicher das eine oder andere Schmankerl dabei. Vielleicht nicht auch von Liga zu Liga, weil ich glaube, wenn das in die Monate oder Jahre gekommen ist, kann sein, dass das extrem fad ist, aber alle anderen, also unsere Fußballgeschichten sozusagen, Die machen auch Sinn, wenn man sich einfach so mal mit dem Thema auseinandersetzen mag. Zum Beispiel empfehle ich immer ganz gern unsere Doppelfolge vom Diego Maradona, weil die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt, um den Bogen zu spannen, Episode 96, Episode 100 sozusagen, ist dann Ende Mai, werden wir das machen. Wir werden uns was Lustiges überlegen, ob und wie man da vielleicht teilnehmen kann, das wissen wir noch nicht, aber zumindest wir werden teilnehmen und werden eine Gaude haben, oder?
Es wird auf jeden Fall feststehen. Das heißt, ich freue mich schon sehr drauf. Die ersten Ideen, die wir gesammelt haben, haben mich schon mal sehr begeistert. Ja. Und alle da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr euch schon wirklich hart überlegt, was könnt ihr uns schenken zu unserem 100-Jahr-Jubiläum, 100-Episoden-Jubiläum, wir erwarten uns nichts Großes, sage jetzt einmal so, also Kleinigkeiten natürlich. Was ja. Der Alex zum Beispiel trinkt wahnsinnig gern ein gutes Bier.
Stefan trinkt gerne Cola Rot. Isst
gerne mal ein Gesöchts. Also so ein kleines Geschenkskorb für den Alex. Was ich da schenke, weiß ich schon.
Du hast schon was, okay.
Ja, sicher. Nein, das sage ich jetzt nur so, das ist nur Pokerface, dass du weißt, dass ich was vorbereite.
Ja, scheiße, der Druck ist ja schon hochgegangen.
Ja, nein, ich weiß, was ich da schenke zum 100er.
Aber
ich freue mich schon sehr. Und weil wir uns dann irgendwann einmal vor Augen fallen müssen, dass wir, wenn wir 100 Episoden aufgenommen haben, wahrscheinlich mindestens 100 Stunden von unserem Geplapper da draußen im weiten Äther schon umherschwirrt.
Wahnsinn, ja. Und dann wird das auch noch wiederverwertet und was weiß ich noch alles. Irgendwann, glaube ich, kann tatsächlich so eine AI unseren Podcast übernehmen, und da freue ich mich schon drauf.
Du hast gesagt, wir sind schon voll nah dran an dem.
Ja, ich habe gesagt, inhaltlich ist es nicht so schwierig. Ich habe gesagt, dass die AI schon nah dran ist. Die muss ja dann schon den Schmäh, glaube ich, das kann schwierig werden, und vor allem unsere Stimmen, glaube ich, da braucht es ein bisschen.
Okay, aber du sagst mir es rechtzeitig, wann ich nichts mehr machen muss.
Ja, du kriegst es dann nicht mit, wenn es Podcast-Folgen, also als erstes hätte ich gesagt, wollen wir mal einen von uns zwei auszusteigen. Also du kriegst es dann eh rechtzeitig mit. Gut, passt. Und damit hätte ich gesagt, es ist ein super, super Moment, um in unsere erste Rubrik zu starten, und das ist das Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
Stefan, heute hat er was mitgebracht, wo ich echt lange überlegt habe, ob wir sowas schon mal zusammen getrunken haben. Ich glaube, die Antwort ist nein. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob du sowas überhaupt schon mal getrunken hast. Und zwar habe ich mit einem Portwein.
Ja, tatsächlich. Danke. Ich habe einmal getrunken, habe mir überhaupt nicht geschmeckt.
Ja, ich finde es ja total grauslich. Ja.
Ich hab gehofft gehabt, dass ich jemand bin, der gern Portwein trinkt, weil ich hätte gern die von mir die Erzählung gehabt, dass ich gern Portwein trinke, aber ich mag es überhaupt nicht.
Er muss beim Sherry bleiben.
Ja, das habe ich übrigens, es gibt zwei Getränke, wo ich mir das so vorgestellt habe. Ich bin zum Beispiel jemand, der wahnsinnig gern von sich selbst behaupten würde, dass er Kardamom-Spritzer trinkt. Mhm. Und deswegen habe ich schon ein paar Mal sehr naiv immer einen Kardamom-Spritzer bestellt, wenn ich irgendwo war, bis dann meine bessere Hälfte mir jeweils darauf hinweist, dass ich das überhaupt nicht mag, eigentlich. Aber ich das offensichtlich noch jeden Kardamom-Spritzer vergesse.
Was wiederum wieder, für einen Kardamom-Spritzer spricht
eigentlich, oder? Ja, und ich dann wieder, keine Ahnung, bei der nächsten Gelegenheit das bestelle, um dann zu merken, dass ich es eigentlich wirklich nicht mag. Mittlerweile habe ich es mal gemerkt, nachdem ich glaube, ich 4-5 Mal die Erfahrung gemacht habe, dass es eigentlich überhaupt nicht gut war.
Ja, ich bin letztens darauf angeregt worden von jemandem, dass es ihm gleich geht wie mir mit dem Schmäh von wegen, dass Tee noch irgendwas Besonderes sein soll. Er versteht das, hat auch gesagt, ein Hörer von uns hat gesagt, er versteht das auch überhaupt nicht, wie Leute so tun können, als ob es da große Unterschiede gibt oder als ob das irgendwas Besonderes gibt. Ist absolut nachvollziehbar. Und ich bin dann darüber nachgedacht, bei was für einem Getränk das mir noch so geht. Und es ist Club Mate. Ich kann nicht glauben, dass dieses Getränk tatsächlich jemandem schmeckt. Es schmeckt wie Hustensaft, aber schlechter Hustensaft. Nicht der Klasse.
Ich finde bei Club Mate, also zwei Sachen. Erstens mal zu Club Mate. Ich finde, es gibt unterschiedliche Geschmäcker beim Club Mate und es gibt einen Geschmack, den mag ich ganz gern. Aha. Das ist ein Fizzy Club Mate, den mag ich ganz gern, die anderen nicht so. Und was die Tees betrifft, ich glaube einfach, dass ein Tee, die insofern dich, Alexander Stegisch, insofern überfordert, weil er dir sagt, wie lange du warten musst, bis er fertig ist. Und ich glaube, dass du einfach das nicht aushaltest, dann eben so einfach da zu warten, bis der Tee dir sagt, wann er fertig ist. Und ja. Erfahrungsgemäß sollst du ihn dann vielleicht sogar ein bisschen drinnen lassen bei so einem Früchtetee, dann schmeckt er wirklich noch was. Und ich glaube einfach, dass du das nicht schaffst, so lange auszuhalten.
Nein, der Tee sagt man schon, allein durch seinen Anblick sagt man, dass er fertig ist eigentlich. Ja. Also da brauche ich sonst keine Anleitungen mehr. Nein, jeder wie er mag natürlich, oder wie immer sagt jeder, wie ich mag, aber Tee wird es nicht geben als getränkte Episode. Da lege ich mich fest, außer es irgendwie so, weiß ich nicht, so Chai-Latte oder so. Der schmeckt tatsächlich nicht was, aber hauptsächlich durch Milch und nach irgendwelchen Gewürzen. Na gut. Wir kommen als nächstes zur nächsten Rubrik und das sind schon die großen 10.
Wird die Sendung heißen, die großen 10, yes, ja.
Yes, ja. Wir haben heute mit die großen 10 Benfica-Transfers. Und ich kann bis jetzt nicht glauben, dass ich dem zugestimmt habe. Aber Stefan, erklär uns vielleicht einmal, warum die großen 10 Benfica-Transfers, beziehungsweise was die großen 10 überhaupt sind. Ich bin selber neugierig.
Und erklär uns mal, warum du mir eigentlich, glaube ich, nie zuhörst, wenn ich was sage, was vorschlage. Fangen wir mal von ganz vorne an. Wie unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, geht es bei den großen 10 darum, dass wir zu einem bestimmten Thema unserer Wahl, sehr häufig hat es was mit dem Schwerpunktthema zu tun, uns die großen 10 überlegen. Sprich, der Alex hat 5 Antwortmöglichkeiten, ich habe 5 Antwortmöglichkeiten. Gemeinsam ergibt es die großen 10. Und heute, naheliegend, waren es die großen 10 Benfica-Transfers, die, was für mich bis 5 Minuten vor der Episode eigentlich in Stein gemeißelt war, dass wir das machen, bis du dann zu mir gesagt hast, warum geht es überhaupt und sowieso. Aber Er wäre nicht Alex Stegisch, wenn er nicht innerhalb kürzester Zeit eine Lösung dafür gefunden hätte.
Es war ja alles ein Schmäh, ich habe ja alles längstens vorbereitet gehabt.
Du. So bist du. Du überrascht mich noch immer nach 96 Episoden.
Ja, so soll es sein.
Und 40 Jahren Freundschaft.
Wir müssen schon schauen, dass wir das Feuer am Leben halten, Stefan.
Durch kleine Lügen. durch kleine Lügen. Kleine ja. Lügen erhalten die Freundschaft, wie du so schön hast.
Genau.
Lieber Alexander. Jawohl. Du bist der ältere Genere von uns zwar, du darfst nicht anfangen, weil sonst hättest du ja alles, was du kriegst.
Na gut, bitte.
Na, ich fange an.
Ja.
Mein Platz 5, frag mich, was mein Platz 5 ist.
Stefan, was ist dein Platz 5?
Mein Platz 5 der großen Benfica-Transfers ist aus dem Jahr 2007, 2008. Und zwar ist damals ein gewisser Angel Di Maria um 8 Millionen Euro von Rosario gekommen, also aus seinem Heimatland Argentinien. Und besagter Angel Di Maria hat in den letzten 15 Jahren dann doch sehr, sehr deutlich das europäische Fußball mitgeprägt,
ja,
hat sehr, sehr viel Transfersummen lukriert. Und das ist für mich so ein bisschen sinnbildlich dafür, was halt Benfica immer wieder schafft. Diese Spieler rüberzuholen, vor allem aus Südamerika, und die dann wirklich auf den europäischen Markt loszulassen, quasi denen ein bisschen zur Anschubhilfe zu geben und dann ja, die Stationen von Di Maria sind eh bekannt mit Real, PSG, Juve, also da ist schon sehr viel Großartiges passiert dann von ihm.
Ja, okay, cool. Ich schicke gleich mal vorweg, bei meinen Transfers handelt es um ausschließlich Abgänge, weil ich glaube, alle inklusive Benfica selber verstehen sie als Sprungbrett, das heißt, ich glaube, jedem Verein freut sich irrsinnig, wenn die deinen Spieler weiterverkaufen können. Ich glaube, das ist wirklich sowas, das ist so wie Total Football irgendwie die Mission von Ajax, vielleicht ist es die Mission von Benfica, möglichst viel Transfererlöse zu erzielen. Zumindest Total glaube ich.
Transfererlöse.
Und was mir ja sehr sympathisch ist, nachdem es ein börsengehandeltes Unternehmen ist, müssen es alles transparent machen. Und ich finde ja sowieso, dass das bei Fußball gang und gäbe sein sollte, für alle Vereine. Warum sollte da irgendwas geheim sein? Verstehe ich überhaupt nicht.
Das ist, was ist für eine Aufdeckermeinung da?
Ja, das ist wer nichts zu verbergen hat, was das? Ja, wer nichts zu verbergen hat, sag ich immer. So, mein Platz 5 ist Renato Sanchez.
Oh.
Ja, unscheinbarer Spieler eigentlich, also Jahrhunderttalent gehandelt gewesen, ist zu die Bayern gekommen, hat natürlich dann nicht so eingeschlagen, wie er es gern hätte. Dann hat man echt schon gedacht, okay, das wird vielleicht nichts mehr, der wird eher in der Versenkung verschwinden. Und dann richtig aufgeblüht und diese Berg- und Talfahrt des Renato Sanchez sehr, sehr interessant zu verfolgen. Und ich finde es ein extrem cooler Spieler prinzipiell. Also wenn er gut spielt, schaue ich dem richtig gern zu.
Und finde ich eine spannende Wahl, weil ich glaube, kann es jetzt natürlich nicht ad hoc mit irgendwelchen anderen Spielern belegen, aber mir kommt schon vor, dass teilweise Benfica um sehr viel Geld Spieler wohin verkauft, wo dann vielleicht der nächste Schritt ein Schritt schon zu viel ist oder zu früh vielleicht kommt, diese Spieler dann nochmal extra Schleifen ziehen, irgendwo anders, beim kleineren Verein, um dann erst richtig durchzustarten. Mhm. Sprich, im Fall von Renato Sanchez, der dann zu den Bayern gegangen ist, was jetzt nicht wirklich Erfolg war. Und ich glaube, der, wenn ich mich recht erinnere, ja erst in Lille wieder so richtig in die Spur gefunden hat dann. Und jetzt, wo ist er? Ich spiele bei PSG, oder? Oder wo ist er?
PSG, ja.
Ja, ja. Und da dann wieder groß aufgeigt. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen so diese self-fulfilling prophecy, dass du halt echt schaffst, Spieler, die vielleicht nicht einmal so weit sind, dass schon überhaupt den Durchbruch dann schaffen bei dem großen Verein, trotzdem schon mal sehr viel Geld wegkriegst.
Mhm.
Mein Platz 4 ist aus dem gleichen Jahr wieder Angel Di Maria und soll ein bisschen relativieren, weil wir werden ja heute sehr viel drüber reden, dass Benfica ja sehr viel richtig macht am Transfermarkt. Und es gibt doch den ein oder anderen Transfer, der ein bisschen zumindest nach hinten losgegangen ist. Und mein Platz 4 ist quasi den Titel Don't Believe the Hype. Und zwar geht es um Freddy Adu.
Mhm.
Dieses seines Zeichens damals, ich glaube im Alter von 16 Jahren oder 17 Jahren, was er glaube ich war, damals ja dieses unfassbare Welttalent aus den USA, was ja geheißen hat, der hat mit 14 Jahren glaube ich seinen ersten Profivertrag in der MLS damals unterschrieben und hat ja gegalten als der neue Pelé und der neue Maradona in Arm und so weiter und so fort. Und ich glaube, da haben alle waren ganz nervös, um Gottes Willen, wer kriegt dieses wahnsinnige Talent von Salt Lake City oder irgendwie, wo der herkommen ist. Und Benfica hat da einen Zuschlag dann gekriegt, um damals 1,5 Millionen Euro, aber das ist tatsächlich ein Transfer gewesen, der dann einmal nicht so aufgegangen ist. Aber wie gesagt, das soll ja auch einmal was nach hinten, nicht nach hinten losgegangen, aber zumindest nicht aufgehen. Das macht Benfica ja auch nur menschlich.
Ja. Platz 4 bei mir ist eine absolute Bank. Es ist ein Sechserspieler, so wie das vorherige Jahrhundert geprägt war durch solche Spieler. Die Rede ist von Nemanja Matic.
Mhm.
Auch der war bei Benfica, das habe ich ganz vergessen gehabt. Und während der ja schon irgendwie so ein bisschen Image hat, eben dieses Abräumer-Sechsers, der ein bisschen langsamer spielt, ein bisschen defensiver spielt, sich nicht so Box-to-Box bewegt, haben schon sehr viele Vereine extrem große Freude mit dem Menschen gehabt. Und ja, das zeigt einfach nur, der Fußball verändert sich und vielleicht ist es jetzt, wäre es jetzt für einen jungen Nemanja Matic wesentlich schwieriger, Fuß zu fassen. Aber in seiner Zeit hat das super funktioniert. Und gut, sehr coole, sehr, sehr coole Karriere hingelegt, muss man sagen. Jetzt bei Roma, aber es ist natürlich den Luxus, dass er in einer absoluten Traumstadt lebt und unter Mu vermeintlich gesetzt ist, wenn er halt fit ist. Ja. Platz 4 bei mir. Platz 3?
Mein Platz 3, 2021 wechselt Jan Vertonghen ablösefrei von Tottenham zu Benfica und ist für mich auch wieder ein Neuzugang. Ich habe bis jetzt nur Neuzugänge, aber auch wieder ein Transfer, der für mich ein bisschen zeigt, dass Benfica schon schlau ist, dass es nicht nur darum geht, extrem viele Spieler aus Südamerika zu holen und die dann teuer weiter zu verkaufen, sondern du brauchst schon den ein oder anderen sehr arrivierten Spieler, den Jan Vertonghen, glaube ich, haben sie im Alter von 34 geholt oder 35, der wirklich nochmal eine richtig gute Saison gespielt hat, auch wenn es voriges Jahr nicht Meister waren sind. Aber trotzdem, also sie machen das schon sehr, sehr schlau, dass dann hin und wieder mal so wirkliche Kapazunder reinhauen, wie den Otamendi, der ja gerade auch bei ihnen spielt und so weiter. Das sorgt schon für Stabilität, wenn du halt dann so eine Achse hast mit sehr, sehr erfahrenen Spielern und zusätzlich halt diese unfassbaren High Potentials im Fußball, die drumherum laufen dann. Ist schon sehr, sehr cool.
Ja, ist cool, ja. Platz 3 bei mir, ich sag 3 Initialen und du weißt vielleicht gleich, wer das ist. RDT.
RDT?
Hat er sogar am Trikot hinten drauf.
Boah, jetzt hast du mich erwischt.
Raul de Thomas.
Ah!
Aha, auch der war kurz bei Benfica. Und ich hab's nicht, also seinen Karriereverlauf habe ich nicht ganz verstanden, weil der war ja bei Espanyol. Hat dort vor allem für Espanyol-Verhältnisse, also wirklich kein guter Verein oder kein erfolgreicher Verein, sehr, sehr gut gespielt. Zeitlang war die halbe Premier League, kommt man vorhin an ihm dran. Da ist dann überall nichts geworden. Dann ist er zu Benfica gegangen, verliehen worden. Hat dort ein bisschen gespielt, hat aber auch überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt da spielt er bei Rayo Vallecano, ein Verein, den ich extrem cool finde. Und den Spieler RDT finde ich halt auch ziemlich geil. Ja. Und ewig schaut, dass der nicht erfolgreicher war. Aber kann man sich mal anschauen. Und wie gesagt, für mich selbst eine Überraschung gewesen, dass der dann, glaube ich, eine halbe Saison oder Saison bei Benfica war. Ja. Platz 2?
Mein Platz 2, Axel Witzel. Axel Witzel, 2012, 2013 wird er um 40 Millionen an Zenit verkauft. Ist für mich wieder ein klassisches Beispiel Benfica, wie die immer den richtigen Zeitpunkt, kommt man vor, erreichen oder erwischen. Ja. Damals, wie die Russen unfassbar viel Geld noch in den Fußball reingebuttert haben und nicht in Massenvernichtungswaffen oder solche Sachen. Ist man einfach hergegangen und hat gesagt, okay, man hat einen Spieler, den man im Jahr davor um, was waren es, 6 Millionen oder 9 Millionen, glaube ich, von Standard Lüttich geholt hat, gleich wieder ein Jahr drauf ums Vierfache weiterverkauft. Und das ist halt so Benfica-Style. Ich hole einen Spieler um x Millionen, um 4-5-faches, hau ihn dann ein halbes Jahr, weiter wieder über die Berge. Also das ist schon richtig, richtig gut, was sie da machen.
Mhm, auf jeden Fall. Ja, Axel Witzler ist auch ein ziemlich cooler Typ. Ich greife das gleich auf, also vor allem greife ich seine Frisur auf und komme zu meinem Platz 2. Und die Rede ist von Dingle-Dangle David Lewis.
Der war auch bei denen, genau.
Der war auch bei denen, ja. Es gibt so viele, die dort gespielt haben, die echt eine sensationelle Karriere hingelegt haben. Und einer davon ist der David Lewis. Und ich finde, das ist, glaube ich, der einzige Spieler, den ich so im Kopf habe zumindest, der mir als Chelsea-Spieler, wie er bei Chelsea gespielt hat, sympathisch war. Das ist nicht leicht für mich. Also gibt es nicht viele. David Lewis. Und der ist das. Und ich finde, dass der einfach immer so, es gibt so ein paar so Menschen, die am Platz diese Freude zum Fußball ausstrahlen. Und so à la Maradona ist das Paradebeispiel, aber halt auch noch einige andere, Ronaldinho oder so. Und der David Lewis war es jedenfalls auch. Das habe ich ziemlich cool gefunden. Außerdem war er extrem guter Verteidiger, gerade bei Chelsea.
Ja. Sehr cool, sehr cool.
So, jetzt geht's um die Wurst.
Ja, mein Platz 1, und das ist die obvious choice, weil es einer der aktuellsten Transfers ist. Enzo Fernandes ist für mich Platz 1, weil Benfica für eigene Verhältnisse da wieder ein Kunststück hingelegt hat, und zwar einen Spieler um doch sehr stattliche 44 Millionen Euro aus Argentinien zu kaufen, um ihn 6 Monate später um 121 Millionen an Chelsea weiterzugeben. Mhm. Und ausgereicht hat quasi eine extrem starke WM von diesem Spieler, um quasi den Wert von dem Spieler zumindest einmal zu verdreifachen auf dem Transfermarkt. Und das ist für mich, wo halt Benfica wieder mal in einem halben Jahr einfach so aus dem Nichts heraus 80 Millionen gemacht hat. Und das ist schon beeindruckend. Wobei man dazu sagen muss, dass Benfica noch eine ordentliche ein ordentliches Stückchen davon, von diesem Kuchen abgeben muss an River Plate. Weil River Plate hat eigentlich die großartige Leistung gehabt, 2021 5 Millionen Euro für den Spieler zu zahlen, um dann quasi 2 Jahre später mit ihm knapp, ich glaube, 80 Millionen Euro verdient haben, weil einerseits die 44 Millionen, die sie von Benfica gekriegt haben, und dann, glaube ich, haben sie so 25% Klausel, also sie kriegen nochmal ein Viertel von dem Transfer zu Chelsea, also du kriegst nochmal 30 Millionen.
Das ist ja
also
ärger als jede Aktienspekulation, was da passiert.
Es ist unglaublich. Es ist unfassbar. Und ich bin jetzt ein bisschen mit dem Thema ja beschäftigt und es ist ja nicht nur so, dass du sagst, okay, du hast eine Weiterverkaufsklausel drin, sondern du verkaufst dir quasi deine Weiterverkaufsklausel weiter. Das heißt, das verwässert dir dann irgendwann so, dass du sagst, okay, ja, ich verkaufe dir den Spieler, aber du musst mir versprechen, dass du quasi dem, also du musst mir dann beim nächsten Transfer 10% geben und du musst eine Klausel reintun in den nächsten Vertrag mit nochmal 4%, die dann ich kriege und so weiter. Also das ist komplett irre. Das führt zum Beispiel dazu, dass die Spielvereinigung Unterhaching am Transfer vom Karim Adeyemi noch immer verdient hat und auch beim nächsten Transfer vom Karim Adeyemi theoretisch immer noch was kriegen wird. Obwohl er schon zu Salzburg und zu Dortmund gewechselt ist.
Ja, wobei vielleicht ist das eh gar nicht, jetzt wo ich drüber nachdenke, gar nicht so verkehrt, so für unter...
Absolut. Und auf das gehen wir
heute vielleicht einmal. Vereine, ja.
Absolut. Mhm. Und auch gerade für Sturm, weißt du, für andere österreichische Bundesligisten Talente auszubringen, gerade der nächste Sprung ist hier vielleicht schwieriger. Du wirst jetzt nicht gleich von Sturm um 80 Millionen oder 90 Millionen wohin wechseln, aber looking at you, Rasmus Højlund, wenn du halt um 17 Millionen noch von Atalanta kriegst und dann halt zusätzlich dann nochmal eine Klausel drinnen hast und im besten Fall der Spieler dann explodiert, dann kannst du halt wirklich die Aschens Handgeld verdienen, sagen wir mal so, mit diesem Spieler. Aber wie gesagt, mal lange über meinen Platz 1 geredet. Was ist dein Platz 1?
Stefan, ich sage immer so, es soll jeder machen, was er will, solange es mir keinen Schaden zufügt und sonst auch niemandem Schaden anfügt, bin ich da wirklich nicht hacklich. Aber ich bin schon voreingenommen, wenn Menschen Halstätowierungen haben. Also ist jetzt so was, wo ich sage, ja, so wie gesagt, jeder machen, was er will, aber es ist sicher nicht leicht für jemanden bei mir dann sympathisch rumzukommen. Dieser Mensch, von dem es jetzt geht, ist, glaube ich, einer der wenigen, wenn nicht der einzige mit einem riesigen Halstattoo, den ich absolut cool finde. Finde es der beste und spannendste Dortmund, den es gibt.
Wirklich? Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass du den gut findest.
Platz 1, Ederson.
Das überrascht mich immer wieder.
Ich finde es sensationell. Also ich kann überhaupt nicht verstehen, was die Leute mit diesem, also vor allem aus brasilianischer Sicht, mit diesem Alisson Becker wollen. Das ist im Vergleich dazu der fadeste Typ, den es gibt.
Ja, aber du urteilst wieder nur über das Auftreten. Der klar ist alles.
Das macht 90% aus. Ja, ich meine, und der Ederson ist ja auch ein guter Goalie, das kommt schon auch noch dazu, der viel gewonnen hat. Also ich finde, der hat einen geilen Style zum Spielen, ist beidfüßig stark, was für ein Goalie sensationell ist, weil die meisten sind auf Kampffuß irgendwie ansatzweise stark. Looking at you, David De Gea. Aber Ederson, Top-Performer und das mit Halstattoo, nicht einfach. Also
mit oder wegen dem Halstattoo?
Trotz. Trotz. Ja, schneller willst du nicht machen, das Halstattoo. Das kann ich nicht vorstellen. Außerdem kann mir keiner erklären, dass du beim Halstattoo tätowieren lässt und da keine Beschwerden hast. Und wenn du 2 oder 3 Trainingstage verlierst, hast du 2 oder 3 Trainingstage verloren. Mhm. Das ist nicht der Winner-Mindset, den ich hätte, wenn ich Profifußballer wäre. Ja. Derzeit,
ich finde es aber gut, dass du die Siegermentalität, um es jetzt einmal einzudeutschen, dein Winner-Mindset, dass du dir als Podcaster zumindest hast.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich nicht für dich oder für die da draußen einen Podcast einsprich, dann tue ich halt so alles ab. Also weißt du, ich bin allzeit bereit, das ist kein Thema.
Ja.
So,
wer mal das Vergnügen hat, dich einmal zu Hause zu besuchen, ich hoffe, dass das der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin einmal hat, wird man draufkommen, dass der ganze Slamer Podcast ist.
Das hat auch noch nie wer gesagt, glaube ich. Das ist auch gut. Das müssen wir mal merken. In diesem Sinne beschließen wir jetzt mal die großen 10 und kommen zu unserem heutigen Schwerpunktthema: Benfica.
Spielfrei. Der Fußball-Podcast.
Stefan, jetzt geht es ja darum, dass wir mal so historisch sprechen. Was ist das für ein Verein? Wann ist der auf die Welt gekommen? Ist der so erfolgreich wie Rapid oder gibt es nur Rapid, die so erfolgreich sind in einer Liga? Wie schaut denn das alles aus, Stefan?
Kein Verein ist so groß wie Rapid. Das steht fest. Außer die 5 Vereine, die größer sind als Rapid. wenn wir uns Benfica anschauen, dann ist das ein sehr, sehr großer Verein. nicht nur aufgrund der Spielfläche, die sie bei ihnen am Trainingszentrum haben, sondern der ist in jeglicher Hinsicht ein großer Verein. Er ist gemeinsam mit Sporting und Porto der absolute Krösus in Portugal. Er ist der Rekordmeister, er hat unfassbar viele Titel gewonnen, dazu zählen 37 Meisterschaften, 26 Pokalsiege. Sie haben sogar zweimal die Champions League, also damals noch den Landesmeisterpokal gewonnen. Viele andere Dinge. Sie sind in Bezug auf die reine Mitgliederzahl schon mal ein unfassbar großer Verein. Lange Zeit waren sie ja der allergrößte Fußballverein der Welt, gemessen an der Zahl der Mitglieder. Bis ein gewisser Stern des Südens ja vor einigen Jahren einmal vorbeigeprescht ist. Wo, glaube ich, bist du eigentlich Mitglied bei den Bayern?
Nein, natürlich nicht.
Das heißt, du hast den anderen 300.000 anderen Leuten einen Vorzug gegeben. Aber Benfica war lange Zeit eben der größte Fußballverein der Welt, gemessen an der Anzahl der Mitglieder. Ja. Und da stehen im Moment bei 267.000 Mitgliedern. Das heißt, kurz dahinter kommt Sturm, glaube ich, jetzt mit wie viel? 5.000? Das heißt, viel fällt nicht mehr.
Ja, aber jetzt muss man natürlich sagen, Lissabon ist ja ein bisschen größer als Graz. Ne?
Ja, das stimmt natürlich, was du sagst. Auf der anderen Seite muss man sagen, Lissabon hat, glaube ich, ungefähr 500.000 Einwohner und 267.000 Benfica-Mitglieder.
Ja.
Plus hat ja auf Platz 7 dieser Rangliste ist ja auch noch Sporting mit 160.000 Mitgliedern. Das heißt, in einer Stadt mit, gut, jetzt weiß ich natürlich, dass es wahrscheinlich auch sehr viele Benfica-Mitglieder außerhalb von Lissabon gibt.
Ja.
Nur grundsätzlich gibt es, theoretisch könnte es auch viele Sturmfans außerhalb von Graz geben.
Was heißt also, theoretisch? Ist es sicher in der Praxis auch so?
Genau. Aber es ist tatsächlich sehr beeindruckend, dass du als Verein oder allgemein, da sieht man die Fußballbegeisterung in Portugal, in Lissabon, dass es zwei Vereine gibt, die in einer 500.000 Einwohnerstadt 267 beziehungsweise 160.000 Mitglieder haben. Also das ist schon
ein
großes Ding.
Ich habe da eine Theorie. Das könnte natürlich schon sein, weil du sagst Fußballbegeisterung, aber Benfica, die sind ja nicht nur ein reiner Fußballverein, sondern es ist ein Sportverein. Ja?
Das ist richtig.
Und wer weiß, ob da bei 267.000 nicht 100.000 Volleyballfans dabei sind zum Beispiel. Ja?
Ist unwahrscheinlich.
Oder keine Ahnung, was die sonst machen. Triathlon, glaube ich, hat es einmal gegeben. Oder gibt es immer noch Benfica-Triathlon?
Ja, aber das, okay. Der Benfica-Triathlon.
Ja, Triathlon-Verein. Vielleicht hat der 50.000 Mitglieder. Was steht das? Lampert sich dann zusammen.
Das stimmt schon. Wenn du so sagst, natürlich sind es dann gleich einmal. Also insofern sind es nicht so.
Also vielleicht ist das auch so ein kleiner Tipp an die österreichischen Vereine. Vielleicht einmal, Damenmannschaft haben sie jetzt ja alle verpflichtend. Vielleicht jetzt einfach einmal anfangen, also in andere Sportarten zu denken. Vielleicht braucht man mal Curling-Sektion oder ja, Volleyball vielleicht. Hast du die Volleyball-Sturm Graz?
Willst du uns was sagen mit Volleyball? Hast du angefangen zum Volleyball-Spiel?
Nein. Ich will schauen, dass Vereine möglichst viel Mitglied haben. Finde ich ja gut. Bin unterstützenswert. Außer vielleicht mit Volleyball.
Ich glaube, du wärst aber ein guter Volleyball-Kapitän, weil Volleyball-Kapitäne, wenn ich eure Kapitäninnen, die haben ja, glaube ich, dieses Vorrecht, dass die immer anders Leiberl anziehen dürfen
als
die anderen.
Ja gut, das sagt man wieder schon, ja.
Das kann ich mir bei dir nämlich gut vorstellen. Und ich weiß nicht, irgendwie passt der Sport da zu dir, aber andererseits, du wirst das eh nicht wahrhaben.
Ich habe so das Gefühl, wir müssen zurück zu Benfica.
Genau. Auf jeden Fall extrem großer Fußballverein in jeglicher Hinsicht. Aufgrund der Trophäen, des Trophäenschranks, aufgrund der Mitglieder, aufgrund der Transfersummen, die sie lösen. Das heißt, sehr, sehr vieles läuft eigentlich sehr, sehr gut. Was aber weniger gut läuft, und so ehrlich muss man sein, ist, dass Benfica, ich habe zwar schon angesprochen, dass sie zweimal den Landesmeisterpokal gewonnen haben, und zwar Anfang der 1960er Jahre, seither aber sich sehr, sehr schwer tun, in Europa einen Titel einzufahren. Und da kommt ja etwas jetzt da ins Spiel, was sich Gutmann-Fluch nennt, lieber Alexander.
So ist es.
Kannst du uns vielleicht kurz erzählen, meine Nachbarn damals in Buch bei Weiz haben auch Gutmann-Kasen, hat mit denen nichts zu tun.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Wahrscheinlich nicht, das stimmt, ich habe es nicht darauf angesprochen. Ja. Aber was hat es damit auf sich?
Ja, also zunächst einmal Béla Gutmann, um den es da geht, der Trainer bei Benfica war Ungar, das heißt, wenn es das könnte jetzt wieder ausgehen, Ungarnburg, ja, vielleicht sogar näher als Lissabon, ja. Ansonsten in den Zeiten von Mythen und Verschwörungstheorien, alternativen Fakten, bietet sich so ein Fluch natürlich wunderbar an. Und ich bin gleich aufgesprungen, ja. Ich habe davon gehört, ein Kollege war so nett und hat mich darauf hingewiesen und mehr hat es nicht gebraucht. Und zwar ging es darum, dass 1962 Benfica zum zweiten Mal diesen europäischen, ich glaube, das war der Cup der Landesmeister, gewonnen hat. Und dem Trainer vermeintlich dadurch Gehaltserhöhungen und so ein paar Boni zugesagt worden sind, der er nie gekriegt hat. Und woraufhin der Gutmann eben gesagt hat, Ich sage es, ihr sollt die nächsten 100 Jahre in Europa keinen Titel mehr gewinnen. Das habt ihr jetzt davon. Und tatsächlich, das war jetzt 1962, seitdem gab es keinen Titel mehr. Das bedeutet für manche Vereine ja nicht so viel, weil sie gar nicht zu der Chance kommen, internationale Titel zu gewinnen. Bei Benfica ist es aber tatsächlich so, dass die seitdem in 8 Europacup-Finals waren und eben alle 8 verloren haben. Und der Fluch hört da noch nicht auf, weil nicht einmal dieses Rekord, weil ein Rekord von 10 verlorenen Finalen hat Juve inne. Also nicht einmal dafür reicht es. Und am Höhepunkt dieses Fluchs sozusagen, 1990, war der Kapitän von der 1962-Mannschaft, der Eusebio, falls du den kennst, ich kenne den ja nur von FIFA, ehrlich gesagt, ist ein portugiesisches Jahrhunderttalent, so quasi der portugiesische Pelé, wenn man so will.
Der portugiesische Andy Herzog, meinst
du? Andy Herzog, ja. Ich glaube, er hat nur 4-mal so viele Tore geschossen, wie der Andy Herzog Spiele gespielt hat. Aber ich glaube,
ja, aber hat er gegen die Schweden getroffen?
Wahrscheinlich, ja. Aber das sollen unsere Hörerinnen und Hörer recherchieren und uns dann in Redaktion @spielfrei.at schreiben. Und jedenfalls 1990 war der damalige Kapitän Eusebio am Grab von seinem ehemaligen Trainer und hat um Verzeihung gebettelt. Und 2 Tage später haben sie das Finale gegen Milan trotzdem verloren. Also es blieb, und 2014 haben sie dann sogar noch für den Trainer vor dem Stadion eine Bronzestatue aufgestellt. Sie haben wirklich alles versucht. Ich glaube, sie sind dann mit den Münchelrouten durch Lissabon durchgegangen. Nichts hat geholfen. Immerhin, letztes Jahr hat Benfica die Youth League gewonnen. Also im Nachwuchs scheint es nicht zu gelten. Es gilt nur für den Profisport oder so. Ja.
Aber was mir gefällt ist, ich meine, das Gute ist, ich versuche bei solchen Sachen, also wenn ich Benfica-Verantwortlicher bin, versuche ich mir das Positive natürlich aus sowas auszuziehen. Ich würde zum Beispiel schon mal diese ganzen Sieger-Trikots, was der für 2062 und so weiter Champions League-Finale zumindest anfangen zum Vordrucken. Weil vielleicht geht es ja dann direkt nach 100 Jahren dann auf. Was der, wenn es
sagt, also genau, so
Fluch ist vorbei und von dort weg würde ich jährlich meine Trikots schon produzieren. So, also ich persönlich werde sicher ab 2062 jedes Jahr auf Benfica tippen.
Schau an. Ich habe jetzt, wie du Trikots gesagt hast, habe ich gedacht, du meinst nur die Trikots aus 1962. Und wenn ich aus den diversesten verrückten Fernsehserien was gelernt habe, die ich so anschaue, dann, dass man die Trikots am besten salzt und dann verbrennt und dann ist vielleicht so ein Fluch auch wieder vorbei. Aber ja. Vielleicht ist deine Geschichte irgendwie realitätsnäher, das kann sein.
Aber du, nachdem du dich ja sehr intensiv mit dem Gutmann-Fluch beschäftigt hast, ist es irgendwie überliefert, wie dann dieser Bela Gutmann gesagt hat, ich verfluche euch, hat er sich dann irgendwie so einen Teufelsschreier loslassen oder sie aufgelöst in der Luft, so, oder ist er einfach, hat er gesagt, ich verfluche euch, ist dann aufgestanden, hat sich eine Taschen gepackt und ist dann gegangen.
Ja, ich schwer zum Sagen, ehrlich gesagt. Tatsächlich, weil mich das so fasziniert
hat. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ich mag, dass du sagst, dass es schwer zu sagen ist. Das heißt, das ist für dich schon eine Option, dass er sich aufgelöst hat.
Wie ich da immer versucht zu erklären, die Chancen im Leben überall sind 50-50. Entweder es ist so oder es ist nicht so. Und jeder, der was anderes sagt, lügt. Was ich aber tatsächlich versucht habe zu recherchieren, war das Originalzitat, weil ich ja nicht gewusst habe, hat das dann auf Portugiesisch oder auf Ungarisch oder auf Englisch oder was auch immer gesagt. Ich habe leider nicht einmal das gefunden. Also kann ich jetzt auch nicht sagen, ob da irgendwelche Action-Geräusche dabei waren. Leider.
Und da, ich möchte vielleicht an dieser Stelle kurz einmal reingrätschen, Alexander, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu betonen. Da seht ihr, wie gewissenhaft wir allen voran Alexander arbeitet. Der gibt sich nicht zufrieden mit irgendwelchen Überlieferungen auf Wikipedia oder was auch immer. Nein, er versucht dem Ganzen wirklich nachzugehen und das Originalzitat auszuholen, ja. Weil so wird journalistisch gearbeitet bei uns. Und wenn ihr diese journalistische Arbeit großartig findet, dann kurz mal reingegrätscht, dann empfehlt uns doch weiter, weil jetzt habe ich euch alle noch beim Zuhören. Also erzählt euren Freunden und Freundinnen von uns spielfrei, damit einfach noch mehr Leute das hören, was wir tun.
Genau, so, und ihr nächste Woche wieder vor irgendwelchen Papyrusrollen sitzt und versucht, irgendwelche alten Fußballgeschichten aufzutreiben. Sehr gut. Ich habe gesagt, Gutmann-Fluch, da machen wir einen Haken drunter. Schauen wir uns lieber an, was rund um Benfica sonst noch so gibt, Stefan.
Das Wesentliche ist, dass Benfica von sich selbst versteht, dass sie ein Geschäftsmodell haben. Und das klingt jetzt auf den ersten Blick schier wirtschaftlich und technokratisch, wenn man so will, dass ein Fußballverein ein Geschäftsmodell hat. Aber ich glaube, in Zeiten wie diesen, wo es der Fußball so viel Geld eingepumpt hat und jeder sich fragt, okay, wohin geht die Reise überhaupt, macht es vielleicht trotzdem Sinn, sich auch als Traditionsverein Gedanken zu machen, was ist denn überhaupt mein Geschäftsmodell? Und diese Frage hat sich Benfica ja vor relativ vielen Jahren schon gestellt und hat dann gesagt, okay, wir wollen dieses wahnsinnige Netzwerk, das wir haben, wirklich auch ja, monetarisieren, indem wir sehr, sehr schlaue Transfers tätigen. Und was halt Benfica geschafft hat, und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, Benfica hat als portugiesischer Club 38 Spielerverkäufe bis dato mit mindestens 15 Millionen Euro Ablöse. Mhm. Also das ist tatsächlich eine Riesennummer, vor allem in Anbetracht dessen, was diese relative Größe vom portugiesischen Fußball betrifft. Und wenn man sich das anschaut, die letzten 10 Jahre, also von der aktuellen Saison 22/23 bis zurück zur Saison 2013/2014, hat Benfica einen Transferüberschuss von knapp 690 Millionen Euro gemacht. Das heißt, die waren schon auch sehr selbstbewusst im Ausgeben, das darf man nicht vergessen, sie haben schon knapp 530 Millionen Euro ausgegeben, aber die haben in den letzten 10 Jahren 1,218 Milliarden Euro an Transfererlösen lukriert. Mhm. Der Gipfel war eh die heurige Saison mit den 261 Millionen, die es verdient haben, wo halt relativ viel Verlauf von Enzo Fernandes reinkommen ist. Aber das ist, wir sprechen da von den letzten 10 Jahren und von den letzten 10 Jahren 700 Millionen Euro rein durch Transfers an Überschuss zu erwirtschaften, ist halt tatsächlich eine Hausnummer, die absolut ihresgleichen sucht.
Ich habe da gleich eine Frage, was macht Benfica mit dem ganzen Geld?
Na, einerseits natürlich investieren wieder in Spieler, mhm, weil wie gesagt, sie geben schon ordentlich Geld auch für Spieler aus und nicht jeder Transfer geht also auf, jetzt nicht unbedingt im Stil von Freddy Adu, aber die haben auch manche Spieler, die sich um 30 Millionen Euro holen und um 32 Millionen Euro weiterverkaufen. Aber was sie halt schon machen ist, sie leisten sich halt die vielleicht weltweit beste Akademie. Und das ist schon so, dass das natürlich, das verschlingt jetzt deine ganzen 700 Millionen Euro, das du erwirtschaftet hast, aber da fließt schon wirklich sehr, sehr viel Geld in diese Akademie. Mhm. Und man hat da mehr als 500 Spieler, die in dieser Akademie tätig sind. Und die sagen ja ganz klar von sich selbst, wir wollen 2 Spieler pro Jahr für die erste Mannschaft entwickeln und weitere Spieler für das allgemeine Profiniveau ausbilden. Und das ist, finde ich, eine ganz spannende Geschichte, weil das ist nämlich auch, wo man sieht heutzutage, wohin die Reise von vielen Club im Bereich der Talententwicklung geht. Selbst bei ganz Großen. Das heißt, dass du sagst, okay, das Ziel unserer Akademie ist es, dass wir nicht idealerweise natürlich Spieler für die eigene Mannschaft entwickeln, aber wie jeder weiß, wenn du, keine Ahnung, Benfica bist oder was auch immer, brauchst du schon sehr, sehr gute Spieler für die erste Mannschaft. Aber wir wollen einfach allgemein Profispieler entwickeln. Und da habe ich vor kurzem ein spannendes Zeug gelesen. Und zwar war das bei Real, also Real Madrid. Die haben vor einigen Wochen mal ein Ligaspiel gehabt, wo kein einziger Spanier in der Startelf war. Und ich glaube, auch kein einziger Spanier im Kader, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder zumindest in der Startelf. Mhm. Aber gleichzeitig waren es, glaube ich, knapp 100 Spieler in der La Liga, die einen Vertrag in La Liga gehabt haben bei anderen Vereinen. Sprich, die aus der Realakademie kommen. Sprich, es ist ein Geschäftsmodell, selbst von so einem großen Verein wie Real, herzugehen, Profis zu entwickeln und die dann weiterzugeben und dann im besten Fall natürlich über Weiterverkaufsklauseln wirklich ein gescheites Geld einkriegen. Und das natürlich hat Benfica natürlich absolut perfektioniert, muss man sagen.
Spannend, ja. Echt? Ja. So habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, wie man so eine Akademie angehen kann. Es ist ja doch so, dass bei einigen Vereinen immer wieder die Rufe laut werden, dass rentiert sich so eine Akademie überhaupt, ja. Und ich denke mal, es ist auch schwierig, auch für die eigenen Reihen Talente auszubilden, weil der Weg vom Nachwuchs zu einer Profimannschaft ist oft nicht einfach, vor allem nicht, wenn man jetzt da von einem gestandenen Ligateam, auch in Österreich oder so spricht. Und in Spanien wird es natürlich um ein Vielfaches schwieriger sein. Und wenn man sich dann vom Selbstverständnis her der Sache so annähert, dass man sagt, okay, ich bilde halt vielleicht wirklich für den Transfer direkt Spieler aus, ja. Offensichtlich funktioniert das gut, ja. Gut.
Wirklich Marktwert zu lukrieren mit deiner Akademie. Und da wird zum Beispiel eine ganz spannende Aussage, die will ich auch mit dir und mit unseren Zuhörern und Zuhörern teilen, weil sie sehr konkret ist. Und zwar der FC Bayern hat ja lange Zeit die eigene Nachwuchsabteilung ja relativ sträflich vernachlässigt, sagen wir mal so. Man hat zwar so Themen gehabt wie Schweinsteiger, Lahm, Müller, Alaba und so weiter, die rausgekommen sind, aber es war jetzt nicht so, dass irgendwie die Bayern-Akademie unter den Besten in Deutschland waren. Das hat man ja versucht, in den letzten Jahren zu ändern. Und der aktuelle Akademieleiter, also der Leiter vom FC Bayern Campus, der Jochen Sauer, der hat früher in Salzburg gearbeitet, der hat eine ganz spannende Aussage getätigt. Und zwar, ihr Ziel ist es, Spieler zu entwickeln, die dann in ihrer Karriere 100.000 Euro im Jahr verdienen können. Das ist quasi das Ziel. Das heißt, sie sagen ganz klar, dass wir jemanden entwickeln, der bei uns den Sprung in die erste Bayern-Mannschaft schafft. Das ist idealerweise natürlich alle 2-3 Jahre vielleicht einmal der Fall, dass du wirklich einmal so ein Jamal Musiala daherkommen hast, alle 2-3 Jahre.
Ja.
Aber grundsätzlich der Anspruch ist es, Spieler und Spielerinnen im Campus zu haben, die irgendwann zumindest 100.000 Euro im Jahr verdienen können mit ihrem Fußball.
Mhm.
Sprich, du bist dort in Deutschland, in den ersten Ligen in Europa, aber durchaus auch in einer zweiten Liga in Deutschland einmal unterwegs. Das heißt, das Game, die ganz klar das Ziel ist. Und das, finde ich, ist eine wahnsinnig konkrete Zahl, wo man sieht, was ist auch die strategische Überlegung. Weil, wie gesagt, wann rentiert sich die Akademie, wenn du alle paar Jahre einmal so einen Musiala rausbringst? Ja, locker hat sich das gerechnet, wenn du plötzlich einen Spieler hast, wo du aus dem Nichts heraus 80, 90, 100 Millionen Euro an Marktwert generierst.
Ja, klar. Das ist wie halt, wenn du Lotto spürst und dann tatsächlich gewinnst, ja. Aber das andere ist halt ein bisschen, ist halt nachhaltiger, ja.
Das
macht mehr Sinn. Dass man irgendwie zufälligerweise ein Jahrhunderttalent kommt, das kann da halt mehr passieren. Und bei dem Ansatz, so wie es den du jetzt gerade beschrieben hast, das wirkt halt so durchdacht und nicht rein nur Lottospielerei, ja.
Und was haben wir auch vom Lottospielen gelernt? Das Wichtige ist, du musst dann natürlich selber treu bleiben beim Lottospielen. Das heißt, du musst, wie soll ich sagen, deinen Weg einfach, den du beim Lottospielen eingeschlagen hast, einfach weitergehen.
Mhm.
Und genauso macht es Benfica auch. Nicht nur, dass sie, wie halt viele von sich hier selbst behaupten, eine Spielphilosophie zu verfolgen, von oben bis unten, sondern Benfica setzt auch gleichzeitig auf eine extrem hohe Loyalität beim Personal. Das heißt, die ganzen wesentlichen Personen bei der Benfica-Akademie, ob das jetzt ein Akademieleiter ist oder sonst sehr, sehr etablierte Jugendtrainer, die sind mitunter schon seit 15, 20 Jahren dort tätig. Das heißt, da gibt es ein paar Personen, die das Ding halt wirklich seit 15, 20 Jahren ziehen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, Entwicklung gibt es halt vor allem durch, wie soll ich sagen, der vollen Überzeugung einen Weg halt, den du eingeschlagen hast, auch wirklich weiterzugehen.
Kontinuität ist das Schlagwort, das du gerade gesagt
genau,
hast.
Genau so ist es. Und das, glaube ich, wenn du wovon überzeugt bist und du das dir leisten kannst, dann wirst du mit sowas am ersten erfolgreich sein als Fußballclub. Und Benfica sagt das halt ganz klar. Weil nichts, und das muss man sich auch wieder hin und wieder mal vor Augen führen, ich unterstelle jetzt einmal dem Fußball an sich, dass nichts so kompliziert ist, dass keiner versteht, warum die Sachen so sind. Also der Fußball ist per se nicht unfassbar kompliziert, dass ihn keiner versteht. Es geht nur darum, schaffst du es, einen Weg, den du eingeschlagen hast, weiterzugehen konsequent. Und daran scheitern meiner Meinung nach die meisten. Und Benfica sagt ihm genau, dass es nicht der Fall ist. Sie gehen seit vielen, vielen Jahren konstant diesen Weg. Und natürlich hast du dann einfach gute Leiter dabei. Aber sie schaffen es, diese Leute zu halten. Weil, wie gesagt, du musst schon viel kommen, wenn du Akademie-Mitarbeiter bist bei Benfica und einen guten Job machst und in einer Stadt wie Lissabon lebst, dass du dann halt sagst, okay, ich gehe jetzt woanders hin und weg aus dieser Stadt mit einer sehr hohen Lebensqualität.
Ja,
und das Spannende ist, was die Spielphilosophie betrifft von Benfica, man hört immer wieder dieses, ja, man spielt von der ersten bis zur ersten Mannschaft bis runter zum Nachwuchs die gleiche Formation zum Beispiel, nicht das klassische in La Masia spielen sollte immer 4-3-3, die zweite große Akademie in Europa, die Sturmakademie 4-4-2 mit Raute. Aber bei Benfica sagt man nicht, okay, es geht nicht um eine Formation, sondern es geht darum, dass bis runter zur Nachwuchsmannschaft oder zur Jugendmannschaft nach gewissen standardisierten Prinzipien gespielt wird. Das heißt, dass du immer sagst, okay, du versuchst immer die Überzahlsituation zu schaffen, räumlich auf dem Fußball, auf dem Platz, in der Zone, in der du unterwegs bist und so weiter und so fort.
Mhm.
Und das finde ich schon auch spannend, weil du dadurch halt nicht nur Spieler entwickelst, die für die erste Mannschaft zugeschnitten sind, weil sie das System kennen, sondern du wirklich sagst, du entwickelst mündige Nachwuchsspieler, die du im besten Fall halt in ganz viele Vereine verkaufen kannst, weil die halt alle ein Mindset, ein gewisses Benfica-Mindset mitbringen. Und den Ansatz finde ich halt einfach wahnsinnig spannend. Und die sind schon auch sehr, sehr mutig, wenn es um den Einsatz von Technologien geht. Also dieses eigene Benfica Lab, das sie haben, das spürt wirklich alle Stickel im technologischen Sinne. Also es ist schon sehr, sehr spannend, was die machen.
Kannst du das kurz erklären? Was ist das Benfica Lab?
Na, das Benfica Lab ist einerseits diese Mischung aus medizinischen, aber auch trainingssportwissenschaftlichen Räumlichkeiten, wo halt Spieler wirklich gemessen und vermessen werden. Und Benfica, du weißt ja, beruflich bin ich ja auch in dem Bereich tätig. Da ist Benfica vor einigen Jahren schon einen ganz innovativen Weg gegangen und hat ein eigenes Skillslab-ähnliches System entwickelt. Und mal kurz, jetzt muss ich wieder was zahlen, gell? Hat Benfica ein eigenes System entwickelt, das zwar nicht mehr gar so gut funktioniert mittlerweile, aber die sind einfach so innovativ, dass sie offen sind für solche Themen. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Das heißt, dass die der Erfolg, und ich klinge jetzt wie ein wahnsinnig schlechter, das bin ich ja ein wahnsinnig schlechter Business-Coach,
du bist der Business Coach.
Dass dir dieser Erfolg, den Benfica hat, in der Akademie nicht so selbstgefällig macht und so arrogant zu sagen, wir wissen eh, wie alles geht. Nein, sondern zu sagen, keine Ahnung, im Zweifelsfall, keine Ahnung, drehen mal die Hosen auf rechts oder die Akademie auf rechts und machen wir Sachen, wenn es notwendig ist, anders. Aber wir schlagen einen Weg ein, dass wir dem gehen einfach.
Ja, ich hab jetzt eine Frage zum Schluss und vielleicht hast du es auch schon beantwortet oder vielleicht hast du trotzdem noch den einen oder anderen Input. Ich finde, Benfica ist ein Verein, der sehr, sehr gut ankommt bei den Leuten, also so ein Gesellschaftsschnitt, würde ich jetzt mal sagen, sie gehört zu den sympathischen Vereinen. Wenn man sich im Detail mit den einzelnen Dingen, die da so vorgehen, auseinandersetzt, fallen aber natürlich extrem viele Parallelen zu anderen, vielleicht nicht so sympathischen Vereinen auf. Also die haben genauso ihr Fly Emirates am Trikot stehen, wie die absolut uninteressante Stadionsituation, die es jetzt in Lissabon rund um das Benfica-Stadion gibt. Das ist halt ein moderner Komplex, wie er halt auch in Turin steht oder in München steht oder teilweise in Wien. Und auch so, was wir ja durchaus auch aus Fanperspektive oft kritisieren, dass halt Spieler mittlerweile überhaupt nicht mehr eine halbe Saison bleiben. Das heißt, überhaupt nicht gescheit in der Fanszene Fuß fassen können. Und trotzdem sind die aber vom subjektiven Gefühl her sehr beliebt. Woher kommt das?
Ich glaube, weil das, was sie machen, nicht nur aus einem Geschäftsmodell heraus entstanden ist, sondern schon Ausdruck dieser Benfica-DNA halt ist, zu sagen, okay, wir wollen extrem gute Spieler finden, entwickeln und weiter verkaufen, weiterbringen. Ich glaube, der Verein ist einfach deshalb so beliebt, weil er natürlich eine sehr, sehr potente Historie hat, aber du kannst dir halt als Traditionsclub, der Benfica ist, du kannst dir diese Historie nur leisten, wenn du sie in der Gegenwart halt bestätigst durch Erfolg, weil sonst bist halt irgendwann dieser Traditionsclub, der halt in seiner Historie, aufgrund seiner Historie quasi immer von der zehrt und in Schönheit stirbt oder quasi in Identität stirbt, aber ihn nie durch aktuelle Erfolge belegt. Und deswegen glaube ich, ist natürlich Benfica die Schaffens, den Bogen zu spannen von diesem über 100 Jahre alten Verein, 120 Jahre alten Verein bald, der extrem viel gewonnen hat, aber gleichzeitig verstanden hat, wenn wir das weitermachen wollen, müssen wir unser Geschäftsmodell, so unsexy das klingt, so perfektionieren, damit wir unsere eigene Historie uns leisten können, damit es nicht daherkommt wie irgendwie eine zynische Geschichte, wo du sagst, okay, ihr schaut, wie schlecht wir jetzt sind, aber wie großartig wir damals waren. Sondern die haben halt wirklich den Sprung geschafft und es ist halt immer noch der Erfolg, das, was ein Verein nicht ausschließlich, überhaupt nicht, das ist schon klar, aber ein Erfolg trägt in der Regel schon dazu bei, ich glaube, auf das kann sich jeder einigen, dass du zumindest leichter vielleicht Sympathisanten hast. Und sie haben halt geschafft, quasi diese stolze Historie mit der ein oder anderen sehr guten Geschichte, ob das jetzt der Gutmann-Fluch und so weiter, das heißt, storymäßig sind sie gut unterwegs, halt rüber zu transportieren und halt komplett eine Entwicklung hinzulegen, wo du sagst, okay, es richtet sich alles auf diese Überzeugung aus, dass du diese Akademie brauchst und dass du diese Spielentwicklung hast. Und der Identität ist ja auch was Dynamisches. Es ist ja nicht so, dass du sagst, du hast einmal Identität festgelegt und so ist es jetzt einfach über 180.000 Jahre. Nein, Identität entwickelt sich ja auch weiter. Und Benfica hat es geschafft, diese Identität weiterzuentwickeln. Von wir sind ein extrem großer, mächtiger Verein in Portugal hinzu, wir sind ein extrem großer, mächtiger Verein in Portugal, dessen Philosophie es ist, die besten Spieler zu finden, sie auf die beste Art und Weise in der vielleicht besten Akademie der Welt zu entwickeln und dann weiterzubringen. Das heißt, das bietet einfach sehr viele Anknüpfungspunkte, finde ich, so eine Geschichte.
Du hast jetzt ein schönes Schlusswort gefunden, finde ich. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Stefan.
Du sagst danke.
Wie immer war es cool, mit dir über so ein Thema zu sprechen. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Wie gehabt, liked uns, bewertet uns am besten positiv. Und ansonsten freuen wir uns auch, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Cut.
Das Pod, deine Podcast-Agentur.